Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast mit mir, Sebastian Gertschikow. Ich rede jede Woche über einen interessanten Film mit interessanten Gästen. Heute an meiner Seite unser Chefkritiker Christoph Petersen.
Moin, moin.
Und Markus Trutt.
Hallo.
Was ist eigentlich dein Fachgebiet?
Hallo, Serie.
Der Serie, stimmt, Serien. Der Serienmensch. Ja, was machst du denn hier?
Wenn Netflix, Amazon und Sky down sind, dann freue ich mich auch mal ins Kino. Darum bin ich heute hier.
So, und heute, letzte Woche hatten wir den famosen Knives Out. Heute haben wir uns mal dem Horrorgenre gewidmet, und zwar dem gefühlt 300. Remake von The Grudge. Christoph, weise uns doch mal in diese Reihe so ein bisschen ein.
Naja, also begonnen hat das im Jahr 2000, da hat der japanische Regisseur Takashi Shimizu zwei so relativ billige Videothekenfilme gedreht, die dann aber auf einmal so gut ankamen, dass er zwei Jahre später sie direkt fürs Kino nochmal fortgesetzt, geremaked hat. Das war so eine Mischung aus beiden. Diese Filme haben dann einen weltweiten Siegeszug angetreten, sind auch bei vielen Filmemachern sehr populär, unter anderem auch bei Sam Raimi. Und der hat die Reihe dann nach Amerika geholt. Und dort hat wieder Takashi Shimizu zwei Filme gedreht. Den ersten mit Sarah Michelle Gellar, den zweiten mit Amber Tamblyn. Und dann gab es 2009 noch einen dritten Teil in Amerika, der aber direkt to DVD gegangen ist. 11 Jahre später gibt es jetzt einen neuen Teil, der auch quasi wieder ein Remake ist, aber er spielt... ist auch ein Spin-off quasi vom ersten US-Remake, also ist alles nicht ganz so einfach. Auf der anderen Seite, es geht einfach um ein verfluchtes Haus und ein paar Geister, die Leute umbringen. Man muss also diese ganze Vorgeschichte eigentlich auch nicht unbedingt kennen.
Das stimmt, ja. Naja, und vor allem das, was ich ja immer spannend fand, auch an dem Original The Grudge, war ja, dass so dieses Haunted House-Thema so ein bisschen weitergedacht wurde, damit so quasi, sobald du in dieses Haunted House reingehst, nimmst du diesen Fluch halt mit dir mit. Und das haben wir ja jetzt auch im Reboot so. Und Markus, wie war so dein Eindruck? Was war so dein erster Gedanke, nachdem du den Film gesehen hattest?
Das Wort, was es am ehesten beschreibt, war, glaube ich, öde. leider. Und auch ein bisschen ärgerlich im Prinzip. Darauf kommen wir dann, glaube ich, noch ein bisschen genauer zu sprechen.
Gut, Christoph, du hast ganze anderthalb Sterne in der Filmstartskritik gegeben.
Und ich hatte aber auch ein bisschen Angst vorher, weil ich wusste, ich muss die Kritik schreiben. Und Markus hatte den Film schon morgens gesehen und ich war erst in der Vorstellung am Nachmittag. Und er hatte halt gesagt, öde und so. Da habe ich gedacht, scheiße, wie soll ich denn da die Zeichen zusammenkriegen? Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, natürlich ist das Ding sehr langweilig und auf sehr vielen Ebenen gescheitert, aber zumindest auf sehr interessanten Ebenen. Also meine Kritik ist doppelt so lang geworden, wie ich das am Anfang vorhatte.
Dann fangen wir doch mal an, die einzelnen Ebenen von The Grudge 2020 irgendwie durchzugehen. Also für mich, der größte Fauxpas, den sich dieser Film leistet, ist, dass er irgendwie einfach nicht gruselig ist. Also es ist wirklich, ich fand's traurig, dass so diese Horrorelemente einfach nur Jumpscare an Jumpscare irgendwie gereiht waren, die man, wenn man wenigstens zwei Horrorfilme gesehen hat, ja, auch irgendwie wirklich schon meilenweit gegen den Wind riechen kann. Und dass selbst so diese Horroratmosphäre, wenn halt irgendwo mal so eine schemenhafte Gestalt auftaucht oder wenn irgendwo im Fenster plötzlich ein Gesicht zu sehen ist, so, dass selbst das so Momente waren, die mich nicht wirklich gecatcht haben.
Also am ehesten noch die Momente, finde ich. Also da dachte ich, da blitzt das so ein bisschen auf, was im Original zum Beispiel, das hat ja auch eher von diesen subtilen Sachen im Hintergrund gelebt oder die so am Rand auftauchen, die für den Zuschauer auch nur auftauchen, die Figuren gar nicht mitbekommen, was ich immer wesentlich interessanter und schauriger finde. Das waren so die Momente, wo ich dachte, ja, da sind die Ansätze irgendwie da für einen besseren Film. Aber wie du sagst, das wird alles begraben unter diesen langweiligen Jumpscares, die mich irgendwann einfach nur noch genervt haben. Also es ist echt so, im Grunde streifen die Leute die ganze Zeit durch Gänge immer auf die gleiche Art und Weise auf der Suche nach dem nächsten Jumpscare sozusagen. Also und das ist halt irgendwann einfach nur noch öde.
Ich fand es von Anfang an öde. Also ich muss dazu sagen, Jumpscares kriegen mich schon längst nicht mehr, auch die gut gemachten nicht. Aber trotzdem, selbst wenn ich mich jetzt nicht wegschmeiße im Kinosaal, kann ich das schon gutieren, wenn da ein gut gemachter Jumpscare kommt. Dann sage ich, ja, das war nett, hat mich jetzt nicht erschreckt, aber das finde ich okay. Aber hier ist es einfach so müde und so gelangweilt und so, als ob ihn das auch selbst nicht interessiert, so als ob das so eine Pflichtaufgabe wäre, inszeniert. Das ist
ja, und vor allem, was ich halt schlimm fand, dann versucht er, Teile dieser gruseligen Momente irgendwie damit noch aufzubessern, in Anführungszeichen, indem es dann halt irgendwie so super blutig und super eklig wird. Ja. Also das, wenn sie sich da irgendwie die Finger abschneidet und solche Geschichten. So, das sind so Momente, wo ich mir denke, also es hat das Original nicht gebraucht und irgendwie hätte ich es hier jetzt auch nicht gebraucht, weil es wertet den Horrorfaktor jetzt nicht sonderlich auf.
Das ja. ist quasi also. Im Original, das ist deshalb so gut, weil es unglaublich reduziert ist.
Genau, ja.
Und das lag, glaube ich, hauptsächlich daran, dass die einfach keine Kohle hatten. Also gerade bei den ersten beiden Videothekenfilmen und auch bei dem ersten Kinofilm, die sind so billig gemacht, dass er nichts anderes hatte als einfach gruseliges Make-up, geile Geräuscheffekte, die eh nicht viel kosten und er kann sich halt Zeit lassen. Und er hat halt der bekannteste Teil, also der erste Kinofilm, The Grudge, der besteht quasi aus ganz vielen so 10 bis 15 Minuten langen Episoden, wo einfach immer nur verschiedene Leute in dieses Haus gehen und dann immer eine etwas andere Art von Horror erleben. Ja. Und die sind halt einfach so sauber und so clever durchinszeniert, diese einzelnen Episoden, dass dann die Effekte auch wirklich trotz der geringen Mittel oder wahrscheinlich sogar gerade wegen der geringen Mittel alle ziehen. Mhm. Hier ist einfach nur, wenn ihm nichts einfällt, dann gibt es CGI-Blut.
Genau,
und
ja.
Das ist.
Ja, das soll irgendwie jetzt der wahrscheinlich der große Selling Point sein. Zumindest ist das, glaube ich, der einzige Neuigkeitswert, wenn man es denn so nennen will. Ja. Also, wenn man irgendwie ein Remake macht, wäre es ja optimal, wenn man irgendwie eine Idee hat, warum man jetzt dieses Remake macht. Also, was will ich dem jetzt hinzufügen? Und das Einzige, was hier die Antwort ist, ist halt irgendwie mehr Gewalt. Mhm. Und das trägt irgendwie ein bisschen. Das ist natürlich alles dann irgendwie dreckig und bedrückend, aber das zieht einfach dann einfach auch nicht. Also wenn du dann, wie du sagst, auch mit CGI irgendwie großer Körper zerplatzen lässt oder so, das hat halt dann auch verpufft halt auch der Effekt. Also.
Ich glaube einfach, du hast vollkommen recht, dass das einzige Neue ist, wenn wir über einen Horrorfilm sprechen. Hm. Aber ich hatte während des ganzen Films halt das Gefühl, dass Nicolas Pesce, der Regisseur, gar keinen Horrorfilm machen wollte. Hm. Und dass das eins der großen Probleme ist. Also der hat vorher zwei sehr abgefuckte Filme gemacht mit Peer Thing und The Eyes of My Mother. Das sind so mehr so psychologische Dramen, die dann gerade die so abgedreht und so böse und dunkel sind, dass dadurch dann irgendwann das Horrorhafte entsteht. Ja. Und das versucht er jetzt hier auch und versucht den Figuren eine ganz neue Ebene zu geben und schwere, niederschlagende Themen reinzubringen, wie die einen sind älter oder werden Eltern und finden raus, dass ihr Kind behindert ist und müssen rausfinden, ob sie es jetzt abtreiben wollen oder nicht. Das andere ist Sterbehilfe und diese Themen bringt ihr alle jetzt diesen Film mit rein, der eigentlich im Original vollkommen nur über die Mechanik funktioniert hat. Also die Originalfiguren, die sind alle austauschbare Soap-Figuren und die waren aber auch unwichtig, sondern es ging einfach nur, das waren einfach so die Horrormechaniken, präzise durchgespielt. Und hier versucht er jetzt so ein Charakterdrama daraus zu machen, aber es geht dafür auch nicht tief genug. Also der schmeißt halt diese Themen in den Raum, aber macht dann damit gar nichts.
Du hast es ja vorhin schon erwähnt, also der Originalfilm, also John the Grudge, ist ja eigentlich mehr wie so ein kleiner Episodenfilm von verschiedenen Gruselgeschichten, wo der rote Faden einfach nur ist, es geht immer um dieses Haus. Und der neue Film versucht es ja auch so ein bisschen irgendwie in Episoden zu teilen, was für mich aber irgendwie nie funktioniert hat, weil diese Episoden ja irgendwie nie wirklich in sich abgeschlossen sind, sondern halt immer so per Parallelmontage irgendwie zusammengeschnitten werden, dann zeitlich verschieden sind und so werden uns irgendwie drei Geschichten gleichzeitig erzählt, was für mich einfach nie funktioniert hat, weil in dem Augenblick, wo ich gerade dabei war, mich für eine dieser Figuren zu interessieren, kam schon wieder der Cut und dann war vorbei. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Christoph, wenn du sagst halt, das war irgendwie, das ist halt im Original schöner gelöst einfach, weil die Figuren mir zwar auch egal sind, aber es ist trotzdem, das Ganze drumherum ist spannend.
Ja, und du hast halt ein anderes großes Problem. Also es geht, um das nochmal kurz zu sagen, es spielt im Zeitrahmen von, glaube ich, 2, 2,5 Jahren. Mhm. Und man sieht halt parallel verschiedene Leute, die in diesem Haus gewohnt haben oder da aus verschiedenen Gründen zu Besuch waren und dann halt diesen Fluch mitnehmen und dann findet man raus, was mit denen war. Und das war im Original genauso, aber da hast du quasi bei jeder Figur von Anfang bis Ende gesehen, vom Betreten des Hauses bis da, wo sie dann die meisten sterben. So, und hier wird das parallel erzählt, was dazu führt, du hast erstmal 5 Anfänge am Stück.
Genau.
Das geht noch, das ist erträglich. Danach hast du 5 Mittelteile am Stück, wo nichts passiert, in allen 5 Geschichten hintereinander geschnitten. Das ist quasi eine Dreiviertelstunde, in der mal einfach gar nichts passiert. Das geht überhaupt nicht. Und danach kommen dann sozusagen von jeder einzelnen dieser Episode am Schluss zack, 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 die 5 Höhepunkte. die interessiert mich aber ab dem zweiten schon nicht mehr, weil dann der erste hat mich vielleicht erschreckt, aber das einfach so hintereinander weg abgespult bringt nichts, weil der Aufbau fehlt. Ja. Also du musst ja quasi, die Idee ist, am Anfang kleiner Grusel, dann Atmosphäre und langsam wieder an und dann bam. Ja. Und der Film ist am Anfang ein bisschen Grusel, dann Langeweile und dann bam, 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 bam. Aber das interessiert dich da schon längst nicht mehr.
Naja, und vor allem, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, der Film hat Angst davor, seinem Zuschauer was zuzutrauen. Also es gibt ja doch im Film diese Szene ganz zum Anfang, wo die Detective Muldoon, die von Andrea Riseborough gespielt wird, mit ihrem jungen Sohn zusammensitzt und sagt, oh, was tun wir, wenn wir Angst haben? Ja. Oh, wir schließen die Augen und zählen bis 5.
Kommt das wohl nochmal vor?
Das kommt am Anfang des Films, dann kommt es ganz gut platziert, so kurz vorm Ende, weil wir dann wissen, oh, das wird jetzt nochmal wichtig, dieses Augenschließen und bis 5 zählen. Ja. Aber das war so, wie ich mir denke, ach, also wir gehen doch nicht zum ersten Mal ins Kino, ja. Wir kennen doch solche Sachen.
Ich finde es noch schlimmer an anderen Szenen. Am Anfang finden die im Wald ein verkohltes Auto, das abgefackelt ist, und da drin liegt eine verkohlte Leiche. Und am Schluss siehst du dann die Szene, wo das Auto quasi in den Wald reißt und du rast und du findest heraus, welcher Tote darin sieht.
Genau. Und dann
wird in der Szene wird, damit man nochmal versteht und den Bogen zurück zum Anfang schlägt, nochmal dieselbe Szene gezeigt, man am Anfang gesehen hat. Das ist wirklich eine Minute lang.
Ja.
Das ist exakt dasselbe, was man am Anfang schon gesehen hat. Und der einzige Grund dafür ist, das war nie so vorgesehen, sondern in den Testvorführungen haben 3 Leute sich gemeldet und wer ist denn das jetzt? Und dann hatten sie halt kein Coverage, konnten das nicht aus einer Perspektive zeigen. Dann blieb mir nichts anderes übrig, als dieselbe Szene nochmal zu nehmen, weil offensichtlich ist es wichtiger ist, dass die 3 dämlichsten Leute im Publikum nicht aussteigen, als dass man die restlichen 97% nicht für dumm verkauft.
Ja, das stört einfach ungemein. Also, ist mir auch sofort aufgefallen. Ich glaube, es gab sogar, das war eine der Stellen, wo es teilweise wirklich Lacher auch gab, einfach nur wegen der Szene an sich, dass dadurch einfach das unfreiwillig komisch wirkt, weil du sowas einbaust. Mhm. Gab aber auch noch ein paar andere Stellen, wo es, glaube ich, Lacher gab, die nicht vorgesehen waren. Und das in der Presseverführung. Also.
Ja, das stimmt. Ja, also gut, so die Story hat uns nicht so gefallen. Was sagen wir denn zu den Darstellern? Also der Film ist ja doch gespickt mit recht interessanten Schauspielern. Markus?
Darauf wäre ich jetzt nämlich auch noch gekommen. Und da komme ich jetzt auch wieder zum Anfangstease zurück. Also deswegen auch ärgerlich. Also bringt halt Sachen mit, die wirklich interessant sind. Also die Darsteller sind im Grunde super. Also du hast eben Oscar-nominierte Leute, Oscar-Preisträger dabei. Und die machen ihre Sache eben in ihren Möglichkeiten, in dem Rahmen gut. Aber wie du sagst, die Figuren sind halt so, dass sie auch nicht wirklich atmen können. In den wenigen Momenten denkst du, ja, da steckt irgendwo versteckt sich da was Gutes drin. Also irgendwo sind die Figuren, könnten interessant sein. Die Darsteller sind auf jeden Fall da und machen das Beste draus, aber können dagegen eben auch nicht irgendwie anstinken.
Ja, und die haben in dieser Episodenstruktur einfach keine Chance.
Genau,
ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Pesce die alle überredet hat, mitzumachen. Klar. Weil wenn man denen sozusagen die einzelnen Figuren einfach nur auf dem Papier erklärt, oh, du bist diese Mutter, die sich jetzt entscheiden muss, ob sie ihr Kind abtreibt oder nicht. Oder hier assistierte Sterbehilfe und verschiedene.
Den ganzen Background mitlieferst.
Wenn man das den ganzen Oscar-Preisträgern erzählt, dann sagen die, das ist eigentlich eine geile Rolle. Erst recht in so einem 15. Teil von so einer Horrorfilmreihe. Ne? Das ist ja schon sehr ambitioniert. Aber durch diese Episodenstruktur und dass dann am Ende doch jeder nur 10 Minuten hat und so, kommen die da nicht vorwärts. Und bei Damien Bashir ist es noch schlimmer. Der hat eigentlich, dessen Figur hat in dem Film eigentlich nichts zu tun. Außer er ist halt der strenggläubige Katholik, der die Madonnenbildchen im Handschuhfach hat und abends irgendwie, während er sein TV-Dinner isst, da irgendwelche Bibel-Blockbuster zu gucken. Und das ist halt alles nur da, weil in Amerika ein sehr großer Teil des Publikums bei Horrorfilmen, speziell bei Horrorfilmen, immer strenggläubige Katholiken sind, gerade aus Lateinamerika. Und für den ist diese Figur da drin. Weil eigentlich geht es ja um fernöstliche Mythologie, die hier aber eigentlich dann auch keine Rolle mehr spielt. Übrigens genauso wenig wie die originalen Geister.
Ja. Richtig.
Ja. Obwohl ich es ganz witzig fand, dass sie ja tatsächlich versuchen, den Bogen nach Japan noch zu schlagen, ganz am Anfang, indem halt eine Pflegehilfe, die in Japan gearbeitet hat, total frustriert halt nach Amerika zurückkehrt und somit mehr oder weniger diesen Fluch mitbringt.
Genau.
Aber ja, also darstellerisch und ich, wie gesagt, ich mag Andrea Riseborough wirklich sehr, sehr gerne und ich finde, für das, was man ihr hier so drehbuchtechnisch geboten hat, hat sie echt versucht, sich da noch irgendwie die Seele aus dem Leib zu spielen. So die einzigen beiden, die mich tatsächlich so ein bisschen bewegt und berührt haben, waren tatsächlich John Chu und Betty Gilpin, weil sie halt so, finde ich, so von der Story her mit dieser Schwangerschaft und oh, unser Kind könnte zu fast 100% irgendwie behindert sein, wie gehen wir damit um? Das hatte irgendwie noch so die emotionalste Ziehkraft von all den Stories irgendwie, dass es mich da irgendwie immer noch so ein bisschen am ehesten gezogen hat. Aber selbst das war halt am Ende, wie du schon meintest, Christoph, irgendwie nicht so sonderlich interessant erzählt.
Und vor allen Dingen, also ich meine, das ist, wäre dann auch ein Klischee gewesen. Aber wenn du solche Konflikte in Horrorfilmen, solche psychologischen oder ethischen Konflikte einbaust, dann spiegelt sich das in der Regel ja dann auch in dem Horror wieder, den die durchleben. Ja. Also was weiß ich, dann würde man jetzt sagen, ein Klischee-Moment wäre zum Beispiel, dass das Baby als Geist auftaucht und ihn erschreckt oder irgend sowas. Das sind jetzt keine guten Ideen. Aber alle diese Geschichten, die passieren, spiegeln sich null wieder in dem, was passiert. Das ist völlig unabhängig. Also die haben ihre privaten Probleme und dann werden sie in diese Horrormomente geschmissen, wo die aber alle gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Also es ist einfach nur, die stehen für sich.
Ich habe so das Gefühl, dass man jede einzelne Episode als einzelnen Film hätte nehmen können. Ja, und dann hättest du dich wahrscheinlich besser auch auf die Charaktere konzentrieren können. Dann hättest du halt, wie du auch meintest, Christoph, wirklich mehr darauf eingehen können, okay, unsere psychologischen Probleme spiegeln sich halt im Horror wieder. Und dann, klar, dann wäre es halt nicht mehr so wirklich The Grudge gewesen, sondern einfach nur noch, okay, so mehr so Haunted House mit psychologischem Twist. Aber das wäre mir am Ende, glaube ich, lieber gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, okay, unser Film basiert leicht auf dem japanischen Original, aber wir haben uns tatsächlich auch irgendwie was Neues ausgedacht.
Ja, es wäre wahrscheinlich die spannendere Variante gewesen, definitiv. Wenn man dann auch die Jumpscares weggelassen hätte, oder zumindest wohl dosiert eingesetzt hätte und cleverer eingesetzt hätte.
Also wie gesagt, ich habe ja wirklich nichts gegen Jumpscares, aber wenn so ein Horrorfilm wirklich nur noch daraus besteht, dass ich darauf warte, okay, und 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt kommt der nächste, dann ist es irgendwann langweilig.
Ja, zumal Nicolas Pesce selber ja schon irgendwie gezeigt hat, dass er es wesentlich besser kann. Also ich bin großer Fan von Eyes of My Mother, was jetzt, wie Christoph auch schon gesagt hat, ja eher ein psychologisches Drama ist mit Gruselelementen, aber trotzdem schafft er es da, ist der 10-mal gruseliger mit 10-mal weniger Gore und Jumpscares. Also der bezieht ja den Horror aus einer aber ganz anderen Ecke. Und hat damit einen viel größeren Effekt. Also,
aber da frage ich mich dann immer, weil ich weiß, als wir mit Christoph zum Kino gegangen sind, haben wir uns halt auch darüber unterhalten. Und dann, weil Christoph auch so begeistert von dem Regisseur sprach, dachte ich so, oh Mensch, vielleicht wird das ja doch noch irgendwie was Gutes so. Und dann frage ich mich immer so ein bisschen, okay, was ist jetzt schuld daran, dass dieser Film halt so ist? Weil Sam Raimi ist doch eigentlich auch jemand, der durchaus dafür bekannt ist, irgendwie im Horrorbereich ganz gute Sachen zu produzieren. Also liegt es jetzt wieder irgendwo an den Produzenten? War das Drehbuch einfach nicht gut? War der Regisseur irgendwie gelangweilt und hat sich gesagt, okay, Mist, ich mache das jetzt hier irgendwie, damit ich einen Hollywood-Film auf meiner Liste habe? Oder?
Ich glaube nicht, dass der Regisseur war von gewissen Elementen gelangweilt. Und ich glaube einfach, Sam Raimi ist halt jemand, der gerne junge Talente fördert. Nicolas Pesce ist eins. Und ich kann mir total vorstellen, wie Sam Raimi die ersten beiden Filme von ihm gesehen hat und gesagt hat, oh geil, mit dem will ich was machen. Ja. Dann guckt er in seine Schublade, was habe ich denn gerade an Projekten hier liegen, und denkt sich, ich tue dem Gefallen und biete ihm jetzt The Grudge an.
Evil Dead oder The Grudge.
Und bei Evil Dead hat es ja deutlich besser funktioniert damals. Und mit Fede Alvarez, der dann Don't Breathe und so danach noch gemacht hat.
Richtig,
der hat ja jetzt richtig Erfolg. Und der Filmemacher und das Projekt passen einfach nicht zusammen. Vor allem, weil Nicolas Pesce versucht ja nebenbei seine Sachen zu machen, hat dafür aber nicht genug Zeit. Und die Jumpscares, die das Publikum sehen will oder die einfach die Grundlage von diesem Franchise sind, die kann er nicht oder die interessieren ihn nicht. Ich glaube eher, sie interessieren ihn nicht und deswegen funktionieren sie auch nicht.
Ich verstehe es auch. Eigentlich sind die ja nicht die Grundlage von dem Franchise, darum verstehe ich es auch nicht so ganz. Also ob das dann vom Studio mehr kam oder so, ob die gesagt haben, ja, so ein Horrorfilm heute muss eben das drin haben. Das dann so aufgedrückt wurde, ist eben die Frage, ob das dann am Ende die Schuld ist. Aber immer auf das böse Studio zu schieben, ist ja auch langweilig.
Ich meine gar nicht unbedingt die Jumpscares als das eine Ding, aber das Franchise ist mechanisch.
Ja.
Also auch diese langen Gruselszenen, wo du mehr vorbereitest und das dann langsam passiert, das ist auch eine Mechanik, das ist Handwerk. Und Pesce kommt halt mehr von der Psychologie. Und die Psychologie war in diesem Franchise noch nie drin.
Ja.
So, dann passt das wahrscheinlich. Er versucht es halt, kommt aber nur halb so weit, wie er müsste. Das andere macht er nicht wirklich, sondern Also dafür hat er dann ja auch keine Zeit mehr. Also wenn er diese ganzen Figuren mit allen ihren Problemen da einführt, hat er nicht mehr viel Zeit, jeden einzelnen Schockeffekt über 5 Minuten vorzubereiten. Die müssen dann auch klack, klack, klack kommen und dann haben, ja, dann bleiben dir nur Jumpscares. Du kannst diese tollen Schockeffekte nicht machen, wenn du dafür 5 Sekunden hast.
Ja, also wie ihr hören könnt, sind wir uns alle eigentlich bei diesem Film ziemlich einig, so ein abschließendes...
genau. So langweilig wie der Film sind wir.
Ein abschließendes Wort von dir, Markus?
Ja, also ich finde es, nochmal um den Bogen zu schlagen, vor allem ärgerlich, weil die Ansätze eben irgendwie da sind. Also du hast diese psychologische Tiefe, die vielleicht da nicht reinpasst, aber die, also angedeutet, die aber potenziell interessant ist, wenn man sich vielleicht da auf einzelne Sachen fokussiert hätte. Du hast den Regisseur, der eigentlich mehr drauf hat in meinen Augen, du hast super Darsteller, aber am Ende kommt das nicht richtig zusammen und es bleibt einfach öde. Was man noch sagen kann, ist, es setzt im Grunde so einen aktuellen Trailer-Trend fort, den ich so ein bisschen beobachtet hatte. Also man kriegt genau das, was man im Trailer eigentlich gesehen hat. Das war bei Cats neulich schon so. Es war creepy und verstörende Katzenmenschen. Und hier ist es im Grunde auch so. Der Trailer hat ein paar schöne Bilder, also der Film sieht natürlich auch echt schön aus. Bisschen stimmungsvoll, du siehst die Darsteller und aber Jumpscare nach Jumpscare und das ist im fertigen Film im Grunde auch so.
Was würdest du für eine Sternewertung geben?
Ich hatte spontan danach mir das ein bisschen noch schön geredet und habe 2,5 gegeben, wäre jetzt bei 2 ungefähr, denke ich.
Okay, ja. Und Christoph, deine Kritik, kennen wir ja, 1,5 Sterne, was ist dein abschließendes Fazit zum Film?
Ja genau, also ich hatte ja, wie gesagt, wir sind zusammen zum Kino gegangen und auf dem Weg dorthin hatte ich noch wirklich Hoffnung, was vor allen Dingen daran lag, dass das amerikanische Kinopublikum den Film mega scheiße fand. Also in Amerika wird seit 40 Jahren, irgendwie werden die Leute, wenn sie den Kinosaal am Eröffnungswochenende verlassen, immer wird eine Gruppe von denen gefragt, wie sie den fanden. Und daraus wird der sogenannte Cinema Score entwickelt. Der ist so nach amerikanischen Schulnotensystem von A+ bis F. Und das ist jetzt der 20. Film nur in 40 Jahren, der die schlechteste Wertung bekommen hat. Und das kann aber bei Horrorfilmen immer 2 Sachen heißen. Das kann heißen, der Film ist stinklangweilig. Und es kann heißen, der Film ist so extrem oder so abgefahren, dass er einfach die Erwartungen des Publikums total verstört hat. Mhm. So was, Mother zum Beispiel von Darren Aronofsky hat ein F-Rating. Der Film ist für mich ein Meisterwerk. Und zusammen mit dem, was ich wusste, was der Regisseur vorher an wirklich abgedrehten Sachen gemacht hat, hatte ich halt auf das 2. gehofft. Und ich habe das 1. bekommen und mich 90 Minuten schön gelangweilt.
Ja, so ging es mir leider auch und ich würde, glaube ich, auch mittlerweile 1,5 Sterne geben und das sogar noch wohlwollend, weil, wie du schon sagtest, Markus, die Ansätze, also gute Ansätze sind ja irgendwo zu erkennen und man hätte die Hoffnung gehabt, dass es vielleicht irgendwie besser wird, aber irgendwann saß ich auch nur noch im Kino und habe gedacht, so, okay, wann hört es endlich auf, wann ist es endlich vorbei? Und
90 Minuten sind nicht so lang.
Ja, eben, und ich war froh, dass es wirklich ein 90-Minuten-Film mal wieder ist, weil sonst ist gefühlt alles mittlerweile 2 Stunden und länger und dachte, okay, schöne 90 Minuten, aber 90 Minuten haben sich noch nie so lang angefühlt. Und ja, damit bedanke ich mich bei meinen Gästen für dieses nette Gespräch.
Gerne.
Und wir machen nach einer kurzen Pause weiter. So, von The Grudge, einem eher weniger spektakulären Horrorfilm, kommen wir jetzt zu unserem 2. Thema und das sind Horrorfilme allgemein, die 2020 noch in die Kinos kommen und kommen könnten. Ich habe Christoph mal eben rausgeschmissen und mir dafür den lieben Tobias Meyer reingeholt. Hallo Tobi.
Ja, zu verärgern nach The Grudge.
Hallo Sebastian, hallo Markus. Vielen Dank, dass ihr mir The Grudge erspart habt.
Ja, gerne. Das ist, glaube ich, auch besser so. Aber gut, The Grudge macht einen eher weniger spektakulären Start für alle Horrorfans dieses Jahr. Aber es gibt ja zum Glück noch ganz, ganz viele andere. Und was ich irgendwie so, wo ich das Gefühl habe, dieses Jahr sind mehr Horror-Fortsetzungen und Horror-Remakes, als dass es Comic-Filme im Kino gibt. Weil irgendwie, wenn ich mir so hier meine Liste angucke, also wir hatten jetzt The Grudge, das war ja so eine Art Remake, der Conjuring 3 kommt dieses Jahr. Tatsächlich ein Film, auf den ich mich sehr freue. Wie sieht es bei euch aus?
Bin ich voll dabei bei dieser Freude. Ich gehöre zu denen in der Redaktion, die Conjuring-Reihe, glaube ich, vollständig gesehen haben. Also ich weiß, dass ich sie vollständig gesehen habe. Ich glaube, ich gehöre zu den wenigen, die das gemacht haben.
Ach, wirklich vollständig.
Vollständig, ja? Vollständig, okay, inklusive krass. Loronas Fluch.
Oh, wow.
Bei dem, einfach ja, wow. Markus, du staunst zu Recht, bei dem viele gar nicht wissen, dass das ein Conjuring-Film ist, weil das auch erst ein bisschen später bekannt wurde. Und mir machen vor allem die Hauptfilme sehr viel Spaß, also Conjuring 1 und Conjuring 2.
Oh, ich finde die großartig. Also ich muss sagen, ich finde den zweiten sogar noch einen kleinen Ticken besser als den ersten.
Ich höre ja nur Gutes, aber ich muss mich hier leider, ich halte mich jetzt nicht umsonst hier ein bisschen raus, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nichts davon gesehen habe. Bei Conjuring war ich komplett raus. Übrigens, um das schon mal vorwegzunehmen, bei The Purge, nicht, dass ich mich nachher nochmal so bloßstellen muss. Das schlägt ein bisschen zu dem Bogen zu meiner Vorstellung vorhin, als ich gesagt habe, wenn Netflix, Amazon und Sky down sind, dann gehe ich mal ins Kino. Jetzt glauben mir das Leute wirklich. Aber nee, Conjuring ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, obwohl das viel daran ist, was mir eigentlich gefällt. Also ich bin schon ein großer James Wan-Fan und mag sowohl Patrick Wilson als auch Vera Farmiga sehr. Aber es sind inzwischen schon so viele Filme und wenn ich das angehe, dann will ich es eigentlich auch mal vollständig machen, damit Tobi nicht so ganz alleine in der Redaktion damit ist. Und das werde ich irgendwann angehen, hab's noch nicht geschafft. Darum kann ich jetzt nicht sagen, ob ich mich auf den dritten Teil freue.
Du musst halt die gucken, wo Patrick Wilson und Vera Farmiga mitspielen.
Das sind ja nur zwei eigentlich.
Beziehungsweise bei Annabelle 3 glaube ich auch.
Oder? Streng genommen sind es drei, weil Annabelle 3, wie du richtig gesagt hast, ebenfalls Auftritte von denen hat. Aber da spielen die keine wirklich entscheidende Rolle. Das Tolle ist ja an diesen Conjuring-Filmen, dass die Beziehung von den beiden, das ist ja eine total liebevolle Beziehung, dass die einfach wirklich zur Geltung kommt in den beiden Teilen. Und dass ich Leute kenne, die diese Filme vor allem wegen diesem Geisterjäger-Pärchen schauen.
Absolut. The Real Ghostbusters irgendwie. Ne? Das Einzige, was ich bei Conjuring 3 jetzt schade finde, dass, wenn der ins Kino kommt, dass James Wan nicht mehr die Regie führt. Das ist dann Joronas Fluchregisseur Michael Chavez.
Genau. Kann man sich dann darauf freuen, Tobi?
Ich wollte gerade sagen, du hast den Film gesehen als einziger hier in dieser Gruppe.
Naja, sagen wir mal so, es muss ja einen Grund haben, warum die den Michael Chavez verpflichtet haben. Der James Wan war da wohl auch involviert. Als Produzent ist er ja nach wie vor irgendwie jemand, der da zumindest mit einem halben Auge drauf schaut. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch mitentschieden, dass der Loronas Fluchregisseur jetzt für Conjuring 3 geholt wird. Und der wird schon seine Gründe gehabt haben. Ich hoffe, es gibt noch andere außer Loronas Fluch, weil der halt eher so mittelmäßig war. Also auch nach meinem Empfinden und nach unserer Filmstarts-Kritik, die Christoph geschrieben hat. Ja. Zumindest die Horrorszenen funktionierten handwerklich ganz ordentlich. Und wenn dann das Drehbuch noch stimmt und Patrick Wilson und Vera Farmiga wieder dabei sind für Conjuring 3, was ja bestätigt ist, dann wird das schon.
Ja, wie gesagt, die beiden Filme leben ja von diesem Pärchen und die sind auch wirklich, wirklich toll. Kommen wir mal zu einer Fortsetzung, bei der ich sehr gemischte Gefühle habe, und zwar A Quiet Place 2.
Ja, ich kann wieder mitreden.
Ja, siehst du, Markus darf wieder mitreden. Ja. A Quiet Place 2 wurde ja relativ schnell nach dem großen Erfolg von A Quiet Place irgendwie bestätigt. John Krasinski hat ja damals wirklich irgendwie einen sehr interessanten Film gemacht. Ich glaube, das war das stillste Kinoerlebnis, das ich je in meinem Leben hatte. Also still nicht nur, weil halt die Charaktere ja möglichst leise sein müssen, sondern weil tatsächlich auch das Kino mal mucksmäuschen still war und zumindest in meiner Vorstellung. Ich wollte
sagen, da hat Tobi, glaube ich, eine andere Geschichte zu erzählen.
Jetzt halte Quiet Place 2 und ich weiß nicht so wirklich, ob ich super scharf auf diesen Film bin. Ich muss sagen, der erste richtige Trailer hat mich jetzt ein bisschen mehr so in die Richtung gebracht, okay, ich bin erstmal vorsichtig interessiert. Wie sieht's bei euch aus?
Ich habe durchaus auch gerade nach dem Trailer große Lust drauf. Also ich fand den ersten Teil gut. Ist nicht so überragend wie andere. Also ich finde das die Prämisse eben toll, die Idee, die grundlegende Idee ist spannend. Ich finde, das ist noch nicht ganz konsequent ausgereizt und da kann man, glaube ich, noch mehr machen. Darum finde ich den zweiten Teil durchaus sinnvoll. Und der Trailer, fand ich, gerade der Anfang war irgendwie fantastisch. Also du hast diese zentrale Szene da im Auto und die ist einfach super inszeniert. Und wenn der Rest des Films nur halbwegs so beklemmt ist wie diese eine Szene, dann freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte so werden wie Aliens und Aliens die Rückkehr. So der erste Film, so dieses kleine, intime Horror-Drama. Mhm. Und so der zweite Teil, wo wir jetzt offensichtlich mit Emily Blunt ein bisschen durch die Gegend wandern und so sehen, wie es anderen Leuten ergangen ist. Jetzt halt so, also bigger and better, so hoffentlich.
Ja, und du kriegst eben noch die ganze Vorgeschichte offenbar auch irgendwie serviert. Also wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und da geht natürlich dann doch ein bisschen mehr ab. Ja. Aber wenn das eben so schön inszeniert ist, wie gesagt, wie diese eine Szene im Trailer, dann bin ich schon sehr gespannt.
Was ist bei dir auch, Tobi?
Naja, ich sag mal so, vielleicht ist es dann beim zweiten, wo das Konzept ja auch sozusagen bekannt ist, was da die Bösen sind und so, was beim ersten dann noch lange ein Geheimnis war, nicht mehr so schlimm, wenn man im Kino einen Lachflash bekommt.
So wie das bei dir passiert ist.
Aber kann man nicht mehr so viel mit kaputt machen. So wie das bei mir nämlich leider im ersten Film passiert ist, wo du ja gerade meintest, dass es wichtig ist, oder bei dir so war, dass alle super still waren, in diesem Film, wo es ja um Stille geht und Geräusche töten können, habe ich mit einem Kollegen, wo ich in der Pressevorführung saß, da leider während der Pressevorführung so einen massiven Lachflash unterdrücken müssen, was wiederum etwas mit einem Typen zu tun hatte, der hinter uns in der Reihe saß.
Okay.
Und ja, wir haben uns wirklich sehr, sehr schlecht dabei gefühlt, weil wir die anderen natürlich nicht stören wollten. Aber ja, wenn der zweite Teil jetzt einfach irgendwie nach dem Motto bigger realisiert wird, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so wichtig, da ruhig zu sein.
Ja, immerhin haben wir Cillian Murphy mit an Bord. Wir haben Jimonsu Honsu. Ich weiß leider mal nicht so richtig. Jimon Honsu, genau. Manche kennen ihn aus Guardians of the Galaxy. Ja, also ich bin vorsichtig gespannt. Ich gebe es ehrlich zu, weil ich muss auch, wie Markus schon sagt, ich fand den ersten Teil gut, aber jetzt auch nicht so überragend, wie viele den irgendwie immer angepriesen haben. Ja, und das benutze ich mal als Überleitung zu meinem nächsten Film, und zwar dem zweiten Halloween-Film, der nächstes Jahr kommen soll, Halloween Kills. Nachdem
zweiter Halloween-Film ist gut.
Ja, okay, also es ist quasi der zweite Halloween von David Gordon Green. Ja.
Und der dritte, zweite Halloween genau. Der gesamten Reihe nach dem zweiten Halloween-Film von damals.
Deswegen heißt er ja jetzt auch Halloween Kills, und 2021 kommt ja dann Halloween Ends, und dann haben wir wieder eine tolle Horror-Trilogie, von der ich muss es ganz ehrlich auch jetzt wieder sagen, ich fand den ersten quasi, der jetzt ja eigentlich der zweite, ich fand ihn nicht gut. Also es war echt nicht so meins. Also das war, ich weiß nicht.
Ich schließe mich mal schnell dir an, bevor Tobi dann sagen kann, warum der Film ein Meisterwerk ist. ich wurde auch nicht wirklich warm damit. Also fast ein bisschen ähnlich wie The Grudge, nur nicht so langweilig. Also am Ende, da sind schöne Ansätze da. Am Ende fand ich das dann doch sehr konventionell und sehr 0815. Also du hast gerade gegen Ende immer mehr. Also du hast dann wirklich, also Jamie Lee Curtis wird toll aufgebaut als Badass, gezeichnete Badass-Kriegerin, die sich da vorbereitet auf die ultimative Konfrontation mit Michael Myers nach all den Jahren, und am Ende ist sie dann doch wieder so eine.
Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass sie sich irgendwie gefühlt 30 Jahre lang auf diese Konfrontation mit Michael Myers vorbereitet hat, wird sie doch sehr überrascht davon, dass Michael Myers auf einmal vor ihrer Tür steht.
Ja, du hast dann wirklich, also, und du hast dann eben insgesamt so ein bisschen die Figuren, die sich eben genauso doof verhalten wie bei manchen anderen Horrorfilmen. Teilweise so doof, dass ich mich dann doch gefragt habe, ob Danny McBride und David Gordon Green nicht doch eine Parodie drehen wollten und so. Und das nimmt sie ein bisschen aus, aber nicht komplett ihre Figuren. Das hat mich dann halt doch relativ kalt gelassen. Und jetzt ist Tobi dran.
Das war ja gerade ziemlicher Quatsch, den ich mir
dachte, ich musste.
Ja, wir reden von dem David Gordon Green Halloween-Film aus dem Jahre 2018.
Darum habe ich seinen Namen gerade nochmal erwähnt.
Ja. Wir reden nicht von irgendeinem der bescheuerten Sequels zum Originalfilm.
Das ist korrekt, ja.
Ja, schade eigentlich. Nein, ich muss sagen, dass, wie ja schon angeteased wurde, ich diesen Film für ein Meisterwerk halte. Das ist ja eine Fortsetzung von dem allerersten. Das heißt, die anderen Teile werden ignoriert. Und das war mein Film des Jahres 2018, der mich wirklich umgehauen hat. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass ich da wahrscheinlich auch in der perfekten Stimmung war, weil ich nämlich mir diese ganzen anderen Sequels vorher angeguckt hatte. Mhm. Und die sind teils so unterirdisch, dass du natürlich froh bist über alles, was sozusagen auch nur so halbwegs ins Schwarze trifft. Aber ich mochte das, wie die Reihe sozusagen wieder aufs Wesentliche reduziert wird in diesem Film. Auf diese Konfrontation zwischen eben Michael Myers und Jamie Lee Curtis. Und ich mochte das, wie dann auch die Rolle des Killers teils sozusagen umgedreht wird. Also es ist ein Film, der zu einer sehr, sehr günstigen historischen Gelegenheit sozusagen entstanden ist, weil Jamie Lee Curtis in der Zwischenzeit von Ende der 70er, wo der erste kam, wo sie das Opfer war, bis jetzt halt natürlich entsprechend altern konnte, jetzt eine Oma ist und du in dem Film siehst, wie sie immer noch so die Narben trägt von damals. Ja, also sie ist einfach, sie ist ein gezeichnetes Opfer, das aber sich sozusagen rächen will und dabei fast selber zum Killer wird. Und wie das in dem Film inszeniert ist, fand ich sehr, sehr stark und interessant. Und dazu kommt, dass man auch mit dem Regisseur jemanden hat, der eben ab und an mal so ein bisschen sozusagen aus der Reihe tanzt. Also wir hatten gerade darüber geredet, dass Conjuring vor allem wegen dem Geisterjägerpärchen stark ist. Also wegen etwas, was nicht unbedingt mit dem Mechanismus des Genres zu tun hat. Also nicht unbedingt irgendwie was mit Grusel oder so. Ne? Mhm. Und bei diesem Halloween-Film kann man ganz wunderbare Szenen entdecken, die auch so ein bisschen irgendwie rausstehen. Also es gibt den Moment, da spoilere ich jetzt nicht zu viel, wo so ein junger Typ irgendwie mit gebrochenem Herzen auf der und besoffen irgendwie auf der Wiese hockt und halt traurig ist, weil er gerade bei seinem Schwarm abgekackt ist. Und dann kommt Michael Myers an und es ist halt so ein Moment, natürlich sehr genrehaft, wo man weiß, oh, die Bedrohung steigert sich und dem armen Jungen wird es bald nicht gut gehen. Aber es ist gleichzeitig so ein kurzer Moment der Verbundenheit zwischen den beiden, weil du auf einmal die beiden einsamsten Typen der ganzen Stadt, so unterschiedlich sie auch sein mögen.
So viel Emotionalität habe ich in dieser Szene jetzt nicht in Michael Myers reingesetzt.
Es ist doch schön, wenn Tobi das da alles so sieht.
Aber wir wollen jetzt nicht wir wollen jetzt keine Kritik zu Halloween machen, sondern
doch, die wollte ich gerade noch unterbringen.
Ja, Tobi hat jetzt auch übergeleitet, ob er sich jetzt freut auf den zweiten Teil
oder nicht. Und genau, deswegen wollte ich jetzt fragen, wie steht's denn jetzt bei dir mit dem zweiten Teil?
Da bin ich hin und her gerissen. Ich habe den ersten von den neun, also den von 2018, auch deswegen gemocht, weil er für mich ein Abschluss war. Hm. Ich weiß, dass natürlich sich wieder eine Hintertür offen gehalten wird, so wie immer. Auch das ist kein großer Spoiler. Leute, die Reihe kennen, wissen, irgendwie kommt der Typ, der Michael Myers, der Maskenkiller, immer zurück.
Das Böse stirbt nie. So, du kannst ihn verbrennen, du kannst ihn kaputt schießen, er steht halt immer wieder auf.
Ja, ne? Du kannst ihn auch
wie köpfen. Mit dem Imperator.
Und, was, ja, genau. Und ich übergehe diesen dezenten Diss an Star Wars 9 und mache einfach mit Halloween weiter. Ja, so wie Michael Myers damals schon immer wieder gekommen ist, kann er jetzt auch wiederkommen, meinetwegen. Ich habe den Halloween, den neuen, dahingehend dennoch als Abschluss empfunden, in dem Moment, wo sich sozusagen auch dieses Verhältnis von Killer und Opfer umgedreht hat im Finale. Mhm. Das fand ich sozusagen thematisch auch sehr rund. Naja, jetzt kommt also die Fortsetzung und ich denke mir einerseits, und habe da auch einen Meinungstext schon zu geschrieben zur Ankündigung für Filmstarts, dass es was ist, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Andererseits ist ja das Team wieder dabei. Ne? Also David Gordon Green ist als Regisseur und als Autor zurück. Na, Danny McBride schreibt das Drehbuch.
Ich hoffe einfach mal, dass sie vielleicht es mal schaffen, so einen neuen Twist dazu zu bringen. Und da muss ich sagen, das fand ich damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, habe ich mir gedacht, wenn sie das irgendwie machen können. Weil die letzte Einstellung, da sieht man ja Jamie Lee Curtis, ihre Tochter und ihre Enkelin auf so einem Pickup-Truck, wie sie weggefahren werden. Und du siehst halt noch, wie die Enkelin das ikonische Michael Myers Messer irgendwie in der Hand hält. Und irgendwie würde ich es cool finden, keine Ahnung, wenn die psychisch so einen Knacks weg hat, dass sie da irgendwie plötzlich auch anfängt, irgendwie verrückte Sachen zu machen und sich das, um das mal so ein bisschen aufzulockern, um irgendwie mal was Neues zu bringen. Also,
das gab es aber auch schon, Sebastian.
Ja, ich weiß, um Gottes
Willen. Innerhalb der Reihe sogar.
Ja, und deswegen, aber ich bin mal vorsichtig gespannt, was da noch auf uns zukommt.
Ja, was man dem Projekt noch zugutehalten kann, finde ich, ist neben der Tatsache, dass halt das Team, was für mich den ersten schon so wunderbar gemacht hat, zurück ist, auch der Umstand, dass die gleich zwei Filme machen wollen, die sie auch, glaube ich, back-to-back drehen, also hintereinander, wo ich mir dann denke, na gut, wenn ihr da nicht nur eins macht, sondern gleich zwei, dann habt ihr wahrscheinlich eine Idee, die irgendwie gut genug ist, dass sie über zwei Filme trägt.
Wollen wir es mal hoffen. Kommen wir mal jetzt von Halloween weg und gehen wir zu etwas, ja, zu The Purge. Ich mache es jetzt einfach mal ohne große Einleitung. The Purge. Mittlerweile haben wir 4 Filme, eine Amazon-Serie, glaube ich, und jetzt kommt The Purge 5. Soll angeblich das Ende sein. Ich bin da sehr vorsichtig, weil gerade diese gut laufenden Franchises, wenn sie sagen, oh ja, ja, wir machen jetzt Schluss, dann fällt ihnen doch wieder irgendwas ein. Wie steht ihr zu The Purge allgemein und freut ihr euch auf den 5. Teil?
Ich habe es ja vorhin schon kurz vorweggenommen. Ich habe da leider auch großen Nachholbedarf. Da sind meine Eltern mir lustigerweise voraus. Die haben die ersten 3 Teile zumindest gesehen und haben die mir auch schon vor einer Weile ausgeborgt. Die liegen bei mir rum auf Blu-ray bereit, aber ich habe es noch nicht geschafft, mir das mal anzugucken. Ich habe nur laut Filmstarts.de werden die Teile zumindest, wenn man den Kritiken glaubt bei uns, ich glaube, Christoph hat die alle geschrieben, bis zum 3. zumindest zunehmend besser. Jetzt seid ihr dran, ob das stimmt oder nicht. Weiß ich nicht.
Ja, das kann man so sagen, wenn man es nett ausdrücken will. Ich halte auch den 3. für den besten. Das ist der, wo es um, ich glaube, der heißt Election Year.
Ja, genau.
Ja, also da geht es um Wahlen und einen politischen Prozess, der da irgendwie eingeflochten wird in diese Handlung der Killernacht, wo Morden erlaubt ist für alle. Und ich muss sagen, ich fand die sozusagen Ausgangsidee, ne? Es gibt eine Nacht, an der oder in der alle Gewalttaten, alles, was man dem anderen irgendwie antun kann, legal ist, immer besser oder interessanter als die Filme selbst.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. So dieser erste Film, das war ja noch mehr Home Invasion als alles andere, wo halt wirklich nur diese Idee da war. Dann kam halt der 2., wo sie es halt so ein bisschen ausgebaut haben und tatsächlich versucht haben, es so auf eine ganze Stadt irgendwie auszuweiten. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, Tobi. Also die Idee war immer spannender als die Umsetzung. Deswegen bin ich jetzt wirklich schon so semi-interessiert daran, wie sie jetzt einen Teil 5 bringen wollen, weil Teil 4 war ja quasi das Prequel zur Reihe. Da ging es ja um die allererste Purge-Nacht.
Ja, da bin ich eingeschlafen am Kino.
Ja, den fand ich auch ehrlich gesagt nicht so gut, auch wenn der auch wieder versucht hat, gute Ansätze zu bringen, auch so ein bisschen so ein politisches Kommentar abzuliefern zu der ganzen Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie sie es jetzt irgendwie zu Ende bringen. Wird dieses Regime gestürzt, das diese Purge-Nacht eingeführt hat, was auch immer. Also vorsichtig aufgeregt.
Wir halten die Spannung kaum aus.
Genau.
Bis dahin habe ich vielleicht dann auch mal die anderen Filme gesehen.
Genau, so kommen wir zu einem weiteren Franchise, das höchstwahrscheinlich dieses Jahr noch in die Kinos kommt, Saw 9.
Nein.
Obwohl der jetzt The Organ Donor heißt. Und
glaube ich noch ein Arbeitstitel.
Ja, genau. Chris Rock, ähnlich wie bei Halloween, dem ersten, sind jetzt mal irgendwie ganz andere Leute auf einmal mit dabei, die diese lange, lange Horrorreihe irgendwie fortsetzen wollen. Chris Rock ist mit dabei, Samuel L. Jackson ist mit dabei.
Tatsächlich,
ja. Tobin Bell, der ja den Jigsaw-Killer gespielt hat, bisher irgendwie hat man noch nicht gehört, ob er nun dabei ist oder nicht, was ich ja schade finden würde, wenn er nicht dabei ist, weil ich habe tatsächlich letztes Jahr mit meinem guten Kollegen Yves von Moviepilot die komplette Reihe geguckt, also wirklich von 1 bis 8 durch. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen gespannter auf Saw 9, als ich es vorher noch war. Mhm. Wie steht ihr zu Saw?
Das selbe Erlebnis hatte ich bei dem Teil davor dann und wurde umso herber auf den Boden zurückgeworfen. Also ich war Riesenfan damals vom ersten Teil, also der hat mich damals wirklich umgehauen, ich habe den unzählige Male geguckt. Das hat dann schon sehr stark abgenommen mit dem zweiten, aber ich habe die dann auch vor dem 8. alle nochmal geguckt, ich glaube ein oder zwei Teile sogar zum ersten Mal. Im Grunde, also die ersten 7 haben alle so ein bisschen, man kann denen zugute halten, dass sie zumindest versuchen, diese Mythologie um Jigsaw irgendwie immer zu erweitern. Und selbst das hatte der 8. aber nicht mehr. Also das war ganz, ganz furchtbar. Also
ja.
Und nicht mal die viele halten ja noch dann viele sadistisch veranlagte Leute, nein, ich auch teilweise, und ich bin nicht sadistisch veranlagt, halten dann eben diese Kreativität, wenn man es so nennen will, bei diesen perfiden Fallen immer noch hoch bei der Serie, aber selbst das hattest du nicht mehr in Achten. Der war alles so glatt geleckt, Hochglanz, CGI-Blut.
Ja, das stimmt.
Und das war also wirklich von vorne bis hinten Totalausfall, und deswegen hatte ich überhaupt keinen Bock, dass das irgendwie nochmal weitergeht. Ein bisschen neugierig bin ich jetzt schon wegen der Beteiligten halt. Also
ja, genau.
Die Idee eben auch von Chris Rock kommt, dass er jetzt gesagt hat, ich mache jetzt irgendwie einen Saw-Film, ich habe eine tolle Idee, und dass das auch dann grünes Licht bekommen hat und er jetzt auch selber mitspielt und Samuel L. Jackson dann noch dabei ist. Also irgendwas muss da das Konzept zumindest haben, was es spannend macht. Und das würde ich auch herausfinden, ob das Ergebnis dann wirklich toll ist, bezweifle ich noch.
Und ich glaube eben, dass diese Idee nicht einfach nur neue Fallen betrifft. Ja. Denn da floss ja die Energie, die Kreative rein.
Außer beim achten Teil.
Ja, beim achten vielleicht weniger, aber ab dem zweiten Teil ging es im Grunde nur noch um diese perversen Fallenkonstruktionen, wohingegen der erste ja tatsächlich ein hochspannender Film war mit den beiden Eingesperrten.
Aber da muss ich kurz einwerfen, weil, wie gesagt, also ich muss sagen, Teil 4 kriegt von dieser Reihe echt ziemlich viel Hate ab, und Teil 4, finde ich, ist nach Teil 1 finde ich echt immer noch der Beste, weil echt, ja, weil da finde ich, ist so dieser Spannungsfaktor auch tatsächlich durch die Story noch mehr gegeben, als einfach nur dieses Abwarten darauf, okay, welche Falle kommt jetzt als nächstes und wie eklig wird sie dieses Mal sein.
Ja, bei mir ist das so nach dem zweiten, dritten dann schon so eine Masse an Sachen. Ich finde die alle so, dass ich mir das, also ich kann mir das schon angucken. Ich langweile mich da jetzt auch nicht unbedingt dabei, aber es ist nicht wirklich toll.
Nee. Man kann sich auch nicht mehr so wirklich auseinanderhalten, ne?
Also nee, irgendwann
doch alles auseinander. Zumal die dadurch, dass du auch immer wieder Flashbacks hast, die sich auf Sachen beziehen, die vorher schon waren, Szenen wiederholt werden und so, auch deswegen. Also
ja, sie versuchen es halt wirklich so wie so eine Serie aussehen zu lassen, dass halt alles von Anfang an irgendwie geplant war. Ja,
das und klappt teilweise sogar auch ganz gut.
Und wie sie dann aber auch in der Zeit vorspringen und dann ist der noch vor Amanda, der Schüler von Jigsaw gewesen. Ja. Und deswegen bin ich halt wirklich gespannt, wie sie das jetzt versuchen wollen, weil sie ja sagen, die Oregon Donor, Saw 9, wie auch immer wir ihn nennen wollen, gehört halt in dieses Universum mit rein, wo ich mir immer denke, sie verhalten sich da so kryptisch irgendwie, dass ich mir vielleicht denke, okay, am Ende wird es irgend so ein Copycat-Killer sein oder irgendwie sowas oder in irgendeine andere Richtung, vielleicht eine komplett andere Richtung gehen. Also
wäre vielleicht besser, weil, also wie du sagst, es ist einerseits zwar schade, wenn Tobin Bell jetzt wirklich nicht dabei ist, weil er das schon auch gut gemacht hat. Aber gut, die aber Geschichte ist jetzt einfach auserzählt.
Ja, also, und das ist jetzt auch schon lange, lange tot.
Das hast du spätestens im achten gemerkt, dass die Geschichte, er ist im dritten gestorben, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Das muss man ja nochmal festhalten, und das ist wirklich, wirklich durch. Also vielleicht hängt ein Bild von ihm an der Wand oder so, aber das reicht dann, glaube ich, auch.
Ich setze auf die Idee von Chris Rock. Ja. Ich glaube, bei Halloween war es auch so, dass in dem Fall David Gordon Green die Idee hatte, und wie wir gerade ja festgestellt haben, war die super. Deswegen bin ich da auch, für Saw 9 optimistisch.
Gut, von Optimismus kommen wir mal zu einem Horror-Franchise, das schon gestorben ist, als nur der erste Film rauskam, nämlich das Dark Universe, was ja damals mit Tom Cruise's The Mummy irgendwie starten sollte. Und dann wurde ja groß angekündigt, oh, wir bringen jetzt die ganzen alten Universal-Monster wieder zurück. Dracula, Frankenstein und was weiß ich nicht. Javier Bardem war schon bestätigt als Frankenstein, Johnny Depp sollte den Unsichtbaren spielen, Tom Cruise war weiterhin mit dabei, Sofia Boutella als die Mumie. Russell Crowe. Und ja, dann floppte dieser Film furchtbar schnell, weil es irgendwie auch wirklich einfach nur so ein Erklärbär-Film wurde. Und damit war das Dark Universe Geschichte. Interessanterweise kommt dieses Jahr aber trotzdem ein Film in die Kinos, der Unsichtbare, der das aufgreift, aber ohne zu sagen, ich bin jetzt ein Dark Universe Film, sondern einfach nur,
ist auch besser so,
wahrscheinlich. Genau, und einfach nur sagt, okay, ich bin ein der Unsichtbare Film. Ich nehme auf Basis des alten Klassikers und erzähle die Geschichte nochmal neu mit Elizabeth Moss von Handmaid's Tale.
Genau. Und Madman.
Und der Unsichtbare wird auch von dem einen Herrn gespielt, der in Spuk von Hill House mitgespielt hat.
Genau, der ist aber meistens unsichtbar.
Genau, aber der Trailer sah sehr, sehr cool aus. Ich war sehr skeptisch erst, aber ich muss sagen, der Trailer sieht tatsächlich auch wirklich nach, nicht so nach diesem Kevin Bacon, der Unsichtbare, aus. So, da gab es ja auch noch
eine Schwäche habe übrigens.
Ja, ich auch, aber der war so ein bisschen trashiger irgendwie.
Ja, ja,
und
Fall.
Der jetzt hier sieht wirklich nach so einem guten psychologischen Horrorfilm auch, ehrlich gesagt.
Also wie Tobi gerade schon kurz eingeworfen hat, ich glaube, es ist auch wahrscheinlich das Beste, was passiert ist, dass dieser Mumienfilm gefloppt ist. Und dass Dark Universe dann schnell begraben wurde, weil das war ja gerade so auf der Hochphase, wo alle Studios dachten, wir müssen jetzt übergreifende Universen machen.
Genau.
Und dann gemerkt haben, ja, wenn wir das nicht so sorgfältig aufbauen wie Marvel, dann klappt das nicht so richtig. Und die Mumie war halt auch einfach nur irgendwie ein relativ seelenloses Effektfeuerwerk, Action-Blockbuster. Und das, finde ich, ist gerade bei diesen Marken irgendwie der falsche Weg. Und da jetzt das da wirklich 5 Gänge zurückzuschalten und zu sagen, wir machen eben so einen kleineren psychologischen Horrorfilm oder ein Horrordrama, hat man sich Jason Blum ins Boot geholt, der ja schon viele junge Filmmacher die ganze Zeit fördert im Horrorbereich und sich da zumindest, was sein Geschäftsmodell angeht, da irgendwie bewährt hat.
Ja, und vor allen Dingen, wir haben einen Mann hinter der Kamera, haben ja gerade über Saw gesprochen, Lee Whannell führt Regie und er hat ja damals mit James Wan die Saw-Reihe gestartet.
Ja, und Insidious auch noch.
Genau, und von daher hoffe ich mir da auch tatsächlich ein bisschen was, dass es jetzt halt wirklich, da merkt man, okay, an allen Seiten, Jason Blum, Whannell, okay, wir gehen wirklich in die Horrorrichtung und machen jetzt nicht hier so ein merkwürdiges Horror-Superhelden-Action-Ding irgendwie draus.
Wie gesagt, das ist halt nicht für den besten Weg. Ob dann am Ende wirklich ein guter Film rauskommt, bleibt abzuwarten. Aber an sich die Angehensweise und auch der Trailer, also die machen erstmal einen guten Eindruck. Also ich bin gespannt drauf.
Okay, Tobi schweigt, dann hat er wahrscheinlich nichts dazu zu sagen. Oder er ist gerade unsichtbar geworden. Seine Stimme ist
unsichtbar.
Ja, Tobi, was sagst du? Unsichtbare?
Ist mir echt egal.
Oha.
Also,
ich dachte, wir freuen uns hier auf alle Filme irgendwie.
Aber stimmt, warte mal, das war die Linie, die wir hatten.
Ja, spul nochmal zurück.
Nein, also ich muss sagen, ich freue mich, dass sie dieses Dark Universe auch dann schon wieder faktisch beerdigt haben. Da kann ich Markus nur beipflichten. Das ist im Grunde eine ähnliche Lehre, die auch von Warner und DC gezogen wurde. Bei ihren Superheldenfilmen Reihe, die mit Batman wie Superman wahrscheinlich ihren bekanntesten Film hatte. Es ist nicht nur eine Filmreihe sozusagen, weil man behauptet, dass es eine ist, sondern es ist dann eine Filmreihe, wenn die Leute selber, die Zuschauer selber, gerne die anderen Filme sehen wollen und wirkliche Verbindungen sehen. Mhm. Und das ist eben der große Unterschied zwischen denen, Cinematic Universe Modellen, die nicht funktioniert haben und dem einen vor allem das sehr wohl funktioniert hat, dem Marvel Cinematic Universe. Ne? Das heißt, die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird für den neuen unsichtbaren Horrorfilm, die ist schon mal gut. Alles Weitere sehen wir. Oder auch nicht unsichtbar. So, ja, klar.
Gut, ich würde sagen, wir kommen damit langsam so ein bisschen zum Ende. Das waren jetzt so die wichtigsten großen Horrorfilm-Fortsetzungen, Remakes, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Aber damit wir das hier Ganze mit einer etwas originellen Note beenden, habt ihr irgendwie so einen Tipp für einen Horrorfilm, der jetzt mal keinem Franchise angehörig ist, der kein Remake, Reboot, sonst irgendwas ist?
Ich habe da auch, ja, da gibt es einige spannende Projekte, die...
Na, nur einen jetzt.
Ja, ja, ich versuche mich festzulegen. Ich entscheide mich jetzt doch spontan für den Edgar Wright, glaube ich. Also der bringt dieses Jahr mit Last Night in Soho offenbar einen waschechten Horrorfilm raus. Also und das macht es an sich schon spannend für mich. Also Edgar Wright ist sowieso eigentlich immer sehenswert. Und probiert sich eben auch an verschiedenen Sachen und ist da eigentlich immer in jedem Genre irgendwie zu Hause.
Ja, vor allem, ich finde, wenn man so sein Shaun of the Dead als Horrorkomödie sieht, dann kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass wenn der Mann sich jetzt sagt, okay, ich streich die Komödie und mach diesen Horrorteil, dass da, glaube ich, schon wirklich ein guter Film bei rauskommt. Ja. Weil als Filmemacher mag ich ihn wirklich sehr. Also ich habe jetzt... ob es nun Baby Driver ist, hier The End of the World, nee, World's End, so rum.
Und die ganze Cornetto-Trilogie ist fantastisch. Scott Pilgrim, also einfach immer, hat mich schon mehrfach begeistert und ich gehe einfach davon aus, dass er das hier auch macht. Und das liegt jetzt auch primär wirklich an ihm. Ich habe nämlich komplett vergessen, worum es gehen soll, ehrlich gesagt.
Na, man weiß, das ist es ja, man weiß es noch nicht. Er sagt immer nur, ja, so seine Inspiration sind Filme wie Wenn die Gondeln Trauer tragen und halt Polanskis Ekel. Ja. Also es wird wahrscheinlich mehr so in diese...
ambitioniert.
Es wird halt wahrscheinlich mehr so in diese psychologische Richtung gehen. Man hat ja dann auch Anya Taylor-Joy mit an Bord.
Ja, auch ein großer Pluspunkt.
Und hier Doctor Who, Matt Smith. Ja, richtig. Und also weiß nicht, also wie gesagt, er verrät noch nicht wirklich viel, was ich ganz spannend finde. Also da muss man dann wahrscheinlich einfach irgendwie auf den ersten Trailer warten. Ja. Aber ja, da gebe ich dir vollkommen recht, auf den freue ich mich auch. Tobi, was hast du so? Was lässt dein Herz höher schlagen?
Ari Aster. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, denn Vera Farmigas Name habe ich vorhin, glaube ich, nicht ganz richtig ausgesprochen.
Hat keiner gemerkt. Hat
keiner gehört.
Jetzt schon. Ja, Ari Aster ist der Regisseur von Horrorfilmen wie, also er hat ja eigentlich nur zwei Langfilme gedreht, Hereditary. War der erste von den beiden und Midsommar der zweite, die jetzt in den vergangenen Jahren kam. Ich glaube nicht, dass der neue von ihm jetzt schon dieses Jahr rauskommt, aber es ist mir egal.
Du wolltest dich einfach mal auf ihn freuen.
Ja, nicht zurecht. Ich warte auch gerne noch ein weiteres Jahr, wenn es denn wieder so lohnenswert wird wie bei den ersten beiden.
Weiß man denn schon, worum es geht? Oder?
Man weiß immerhin, dass er die schon diesen Film und ich glaube auch noch weitere bereits komplett durchgeplant hat.
Oh, wow.
Und das reicht mir. Ich will, brauche so, gar nicht mehr
zu wissen. Das Ari Aster Universe jetzt?
Mhm. Das Asterverse.
Ich brauche gar nicht mehr zu wissen. Also mir reicht das eigentlich schon. Weil der mit dem Hereditary und dem Midsommar zwei der verstörendsten und interessantesten Horrorfilme der vergangenen Jahre vorgelegt hat. Der erste funktioniert auch so als Sezierung von Familienverhältnissen und Umgang mit Schuld und so. Und der zweite ist Pärchen und Kult, also Horrorfilm-Kult im Sinne von sozusagen einer Gruppe von Menschen und hoffentlich auch Kult im Sinne von, dass der Film in vielen Jahren noch geschaut wird und darüber geredet wird. Ja, und was auch immer der gute Ari Aster als nächstes macht, wird mich wahrscheinlich ebenso verstört zurücklassen, wie die ersten beiden Filme es getan haben.
Doch nicht, aber nur im positiven Sinne.
Ja, und mein Film, auf den ich so ein bisschen laure, ist Gretel and Hansel. Mhm. Eine Umdrehung von Hansel und Gretel.
Ach so.
Weil der, ja, also falls ich es euch gefragt habe, was es bedeutet.
Mindblowing.
Genau, buff. Auf den freue ich mich tatsächlich, seit ich den ersten Trailer gesehen habe. Und jetzt kam vor kurzem auch der zweite Trailer raus und das sieht auch nach sehr, sehr verstörendem Zeug aus. Regie Oz Perkins, der Sohn von Anthony Perkins, der Norman Bates in Alfred Hitchcocks Psycho gespielt hat. Sagt jetzt erstmal nicht viel über ihn als Regisseur aus, aber es ist zumindest ein cooler Funfact, ihn zu wissen. Die S-Darstellerin Sophia Lillis spielt mit. Und wie gesagt, die Bilder von diesem Film, allein schon das im Trailer, sieht super creepy aus, sehr atmosphärisch. Also ich habe schon Angst nur vom Trailer und hoffe, dass sich das dann am Ende auch auf den Film überträgt und damit kann ich den Bogen zu dem schließen, was Markus vorhin ja gesagt hat, dass er immer so ein bisschen die Angst hat, dass so in letzter Zeit Trailer irgendwie dir genau das zeigen, was am Ende auch wirklich so im Film passiert. Und ich hoffe, dass der Film das irgendwie so ein bisschen gerade biegen kann und am Ende auch noch ein bisschen mehr zu bieten hat, als nur das, was man im Trailer sieht.
Zumal
das auch schon gut wäre in dem Fall.
Zumal Hänsel und Gretel ja einfach auch der pure Horror ist, schon als Märchen.
Ja, eben.
Ja.
Und wenn man das jetzt irgendwie gut umsetzt, dann bin ich sehr gespannt. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Das waren so unsere kleinen Horror-Highlights 2020. Wenn euch das hier gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns gerne und bewertet uns natürlich auch mit einer kleinen Rezension oder einfach einer Sternewertung. Hust, Hust, 5. Lob und Kritik und Anmerkungen könnt ihr uns auch gerne direkt irgendwie schicken. Dann einfach eine Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Ja, und mit diesen weniger romantischen Worten verabschiede ich mich, bedanke mich nochmal bei Tobi und Markus für das nette Gespräch.
Bitteschön.
Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.
Tschüss.